Hallo und herzlich willkommen zu Radio Alstertal, dem Podcast am Gymnasium Alstertal. Mein Name ist Kaspar Welten und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Jedes Jahr gibt es den Tag des offenen Denkmals, organisiert von der Stiftung Denkmalpflege Hamburg. Und dieses Mal ist das Gymnasium Alstertal einfach mit von der Partie. In Zeiten von Corona haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach einen Podcast. Die Podcast AG will Ihnen, liebe ZuhörerInnen, das Wandgemälde Das Lob der Leibesübungen nahebringen. Dieses Gemälde war viele, viele Jahre lang verschollen und jetzt erstrahlt es wieder in voller Pracht. Wieso ein Bild einfach verschwinden kann und wie es wieder entdeckt und restauriert wurde und welcher Künstler hinter diesem Gemälde steckt, all das erfahren Sie hier in diesem Podcast. Wir entführen Sie in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die Schule wurde 1924 ursprünglich als Oberrealschule im Alstertal gegründet. 1927 wurde dann nach einem Entwurf des sehr bekannten Architekten Fritz Schumacher das Gebäude errichtet. Und 1930 schließlich entstand das Gemälde Lob der Leibesübung im vierten Stock vor dem Gymnastiksaal.
Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt, hätt sie viel gefreut an dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, haarlos und kerzengrad, tut es ihr so leid um das alte kurze Kleid. Das kann man doch verstehen, beim Gehen, beim Drehen kann man jetzt nichts mehr sehen und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt, hätte viel mehr Freude an dem neuen langen Kleid.
Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt von Richard Tauber. Dieses Lied stammt aus dem Entstehungsjahr des Gemäldes Lob der Leibesübung, also aus dem Jahr 1930. Zunächst werden uns nun Carla Ringbeck und Selina Müller aus der S3 das Gemälde etwas genauer beschreiben und interpretieren.
Also wir sitzen jetzt hier gerade vor dem Wandbild Lob der Leibesübung von Karl Kluth, was hier in der Schule 1930 gemalt wurde. Und das kennzeichnet den Eingang zu unserer ehemaligen Gymnastikhalle.
Besonders auffällig ist die Dreiteilung des Bildes. In dem linken Teil des Bildes ist ein Mädchen zu erkennen, die in einer dunklen Türöffnung steht. Und der Kontrast zu ihrer Kleidung, die hell ist, ist besonders deutlich. Auch in ihrem Gesicht und an ihrem Körper ist das Spiel mit Licht und Schatten zu erkennen. Die eine Hälfte ihres Gesichts ist sehr hell und die andere Hälfte ihres Gesichts ist durch einen Schatten bedeckt. Sie ist von der zweiten Szene durch eine Mauer abgetrennt. Und die Szene daneben stellt eine Person dar, vermutlich die gleiche Person, die sich entkleidet. Und ihr T-Shirt befindet sich über ihrem Gesicht. Das heißt, man erkennt sie gerade nicht, sondern nur ihren Körper.
Mittig haben wir dann eine Gruppe von Mädchen, das sind drei Stück, die scheinbar Ball spielen. Hier ist der Ball sehr auffällig, der ist gelb und es könnte auch als Sonne gedeutet werden. Die drei wirken sehr dynamisch und auch tatsächlich ein bisschen tänzerisch.
Ja, in dem rechten Teil des Bildes sind zwei junge Männer zu sehen, die im Vorbeigehen miteinander reden und vermutlich auch Händchen halten. Und wir denken, dass die beiden gerade Sport gemacht haben, da sie beiden ja auch entkleidet sind. Und der eine Mann ein weißes Handtuch in der Hand hält und der andere Mann einen langen Stab.
Ihr habt das Bild sehr gut beschrieben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, habt ihr eine Idee, was das irgendwie bedeuten soll? Könnt ihr irgendwie dieses Bild deuten?
Also wir haben verschiedene Deutungen. Links fängt es an mit der Person, die den starken Hell-Dunkel-Kontrast hat mit dem Schatten, wo wir das Gefühl haben, dass sie tatsächlich schon ein bisschen in der Freiheit ist, was das weiße Kleid darstellt und die eine helle Gesichtshälfte, aber tatsächlich auch noch ein bisschen in der Dunkelheit irgendwie gefangen ist und noch nicht ganz frei ist, nicht ganz raus ist. Und es kann sein, wir sind uns da nicht ganz sicher, dass es einen Prozess darstellt von der ganz linken Person, die noch gefangen ist, zu einer, die sich dann entkleidet und frei wird und dadurch, dass ihr Gesicht noch bedeckt ist, noch im Prozess der Befreiung ist sozusagen und rauskommt und dann die Mädchen, die mit dem Ball spielen, das Endprodukt sozusagen sind und frei sind und Spaß haben können. Und
ja, durch die Mauern, vor allem der einen Person, die in der Türöffnung steht, wird halt auch nochmal ganz besonders deutlich diese Abtrennung von ihr zu den anderen Personen, die Sport machen, aber auch zu der Person, die sich entkleidet. Und auch unter den Personen, die Sport machen, ist nochmal ein Stück der Mauer zu erkennen. was wahrscheinlich bedeutet, dass zwischen den drei Prozessabschnitten sozusagen die Person sich immer mehr befreit und durch die Entkleidung vor allem halt freier wird und dann aber durch den Sport sozusagen sich selbst ausleben kann.
Ja, und dass der Ball gelb ist oder ob es die Sonne ist, dass sie ein bisschen dazu aufschauen und danach ringen und die Hände danach strecken, das ist auch auffällig, finde ich.
Ich finde das sehr überzeugend, was ihr sagt. Interessant, also auch die Sonne so als Symbol des Lebens, positiv. Ja, auch der Himmel ist ja sehr deutlich, dass er sozusagen ein blauer Himmel ist. Was machen wir mit den beiden Männern? Habt ihr da eine Idee?
Ja, also wir haben uns da gedacht, dass das vielleicht so das Endprodukt des Prozesses ist, der auf der linken Seite des Bildes dargestellt ist. Also dass das sozusagen der neue Mensch ist, der frei ist, irgendwie nicht mehr gefangen ist durch Kleidung, aber auch durch andere gesellschaftliche Aspekte zum Beispiel. Und ja, das ist das Endprodukt von dem ganzen Bild.
Ich hab da Freund Helene, Wahnsinn, das war schön. Da kann man Wagen sehen, rund und schön im Wasser stehen. Und wenn sie ungeschickt hielt sich bis zu, da sieht man ganz genau bei der Frau. Oh, ich hab da Freund Helene, Wagen sehen, das war schön. Da kann man Wagen.
Tja, an der Musik und an dem Gemälde aus den 20er Jahren wird deutlich, dass das Thema Nacktheit, Körper und Sport ein extrem wichtiges Thema zu dieser Zeit war. Ich habe meinen sehr verehrten Kollegen Stefan Nied, seines Zeichens Geschichtslehrer am Gymnasium Alstertal, gefragt, wieso gerade in dieser Zeit der Sport, die Leibesübung und überhaupt Nacktheit so im Fokus stand.
Ja, ich denke, wenn man sich die 20er Jahre und gerade die Endphase der 20er Jahre anguckt, dann hat man in den großen Städten, wie es auch Hamburg ist, einen unheimlichen Modernisierungsschub. Das Leben wurde immer schneller, wurde immer unübersichtlicher. Durch die neuen Technologien wurde vieles beschleunigt, vieles wurde auch weniger greifbar. Und sozusagen als Gegenbewegung und als Kehrseite der Medaille wuchs bei vielen Menschen eben der Wunsch nach Natürlichkeit, nach einer Rückkehr zur Natur. Das sieht man in diversen pädagogischen Reformbewegungen, in der Wandervogelbewegung und so weiter und so fort. Und so kam eben auch vielfach der Wunsch auf, ja, eine gewisse Natürlichkeit zu haben beim Sport und auch, die ausgedrückt wird eben auch durch sowas wie Nacktheit. Auch die Freikörperkultur kommt in diesen Jahren auf und wird massenkompatibel. Und insofern ist diese gedankliche Verbindung Freiheit, Natürlichkeit ja als Gegenmodell zu einer hochtechnisierten, viel zu stark beschleunigten Zeit durchaus ein Gedanke, der in diesen Jahren durchaus modern ist. Und na, zum anderen ist es natürlich, wenn man sich betrachtet, den Kontext Schule nicht ungewöhnlich, dass man nackte, sportlich gestählte Körper in so eine Schule malt. Wenn man sich anschaut, dass die Wortbedeutung von einem Gymnasium von griechisch Gymnos nackt kommt, dann ist es natürlich so eine klassische Idee, dass der Ort, an dem der Geist gebildet wird, auch der Körper gestählt wird und das nur in einem gesunden Körper ein gesunder Geist steckt. Das ist natürlich ein Gedanke der klassischen Antike, der in dieser Form hier wohl auch aufgegriffen wird und eben in einem Gymnasium gemalt wird.
Die Geschichte des Gemäldes ist wirklich sehr spannend, denn man wusste lange Jahre gar nicht, dass es überhaupt existierte. Ein Wasserschaden beschädigte es wohl in den frühen 70er Jahren und kurzerhand wurde es dann 1975 einfach übermalt. 2009 sollte das ganze Gymnasium Alstertal renoviert werden. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, machte man sich auch daran zu rekonstruieren, welche Wandfarben denn verwendet wurden. In diesem Zusammenhang stieß man dann zufälligerweise auf dieses Gemälde. Restauriert wurde das Gemälde dann 2014-15 von Christiane Meyer. Mit in ihrem Team arbeitete, wie der Zufall es wollte, eine gute Freundin von mir, Julia Dietzemann. Und natürlich habe ich mir die Chance nicht entgehen lassen, sie zu der Restaurierung des Gemäldes zu befragen. Und sie hat mir erzählt, wie bei dieser Restauration vorgegangen wurde.
Also in dem Fall von diesem Wandgemälde hatten wir halt das historische Foto als Beispiel. Deswegen wussten wir ganz genau, wo wir was freilegen konnten und mussten. Das Ganze passierte über ungefähr 450 Stunden mit einem Skalpell. Und das Schwierige daran ist, dass die Oberfläche ja nicht glatt ist, sondern leicht rau aufgrund des Putzes, auf dem die Farbe aufgetragen wurde. Auch bei Putzen, die wir vorfinden, werden oft Untersuchungen vorgenommen. Das heißt, es wird eine Sieblinie erstellt, um zu gucken, welche Materialien, Zuschlagsstoffe in einem Putz vorhanden sind. Und dann wird der Putz nach dem Vorhandenen wieder neu angemischt, so dass man probiert, sehr nah am Original zu sein. Nach der Freilegung mit dem Skalpell sind auch viele Fehlstellen zutage gekommen. Diese wurden dann mit einem Putz wieder verfüllt und anschließend retuschiert. Das heißt, farblich an die Umgebung wieder angepasst.
450 Stunden dauerte also die Restaurierung. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was da alles untersucht und gemacht werden musste. Ich habe Julia Dietzemann gefragt, welche Farben hier eigentlich verwendet wurden.
Bei der Malerei handelt es sich um eine Tempera-Casein-Malerei. Casein ist ein Milcheiweiß, was als Bindemittel für Pigmente dient. Genau, und Tempera ist letztendlich bedeutet nichts anderes als mischen. Und das passiert immer aus einem wässrigen und einem nicht wässrigen Anteil. Und der nicht wässrige Anteil, das ist in dem Falle das Milcheiweiß, das Casein. Und da rührt man dann Pigmente rein und die trocknen dann fest zu einer Farbe auf.
Zu guter Letzt habe ich Julia Dietzemann gefragt, wie das Gemälde am Ende eigentlich geschützt wird.
In dem Falle ist tatsächlich ein Abschlussfirnis draufgekommen, der natürlich das Gemälde etwas mehr schützt, auch besonders wenn viele Schüler und Schülerinnen dort lang gehen oder falls jemand doch mal etwas draufschreibt. Dann ist es leichter abzuwaschen und ja, es ist einfach mehr geschützt.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt und sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz sich nicht mehr liebt. Ein Freund.
Ja, wir haben jetzt schon einiges über dieses Gemälde Lob der Leibesübungen erfahren. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wieso ein Bild mit nackten jungen Menschen in einen solchen Fritz-Schumacher-Bau kommt. Pauline Wackermann hat das recherchiert. Sie ist aus der S1 und berichtet uns darüber.
Während den Jahren 1925 bis 1933 gab es ein Programm in Hamburg, welches bildende Künste unterstützen sollte. Das Programm sah 24 Wandbilder in Hamburger Staatsbauten vor und wurde von der Kommission und der Senatskommission für Kunstpflege gefördert. Bei diesem Projekt, welches unter der Federführung des Oberbaudirektors Fritz Schumacher im Rahmen der gezielten Förderung von Künstlern, insbesondere aus der hamburgerischen Szene, sah vor, öffentliche Bauwerke mit zeitgenössischer Kunst auszustatten. Die Wandgemälde sollten besonders in neuen Massenwohnquartieren entstehen. Schumacher formulierte das Ziel, eine Betätigung zu erwecken, die das Kunstwerk in fester Weise mit dem tätigen Leben verbindet. Zwischen 1925 und 1931 beauftragte die Kommission insgesamt 16 Künstler für die Entstehung der 24 Wandbilder in öffentlichen Bauten, vor allem auch in neu errichteten Schulgebäuden. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Bauten von Fritz Schumacher. Bei dem Programm sollten Maler mit wenig oder keiner Erfahrung von Wandmalerei die Aufgabe des Malens unter Betreuung ausführen. Auch die geeigneten Wandflächen suchten sich die Künstler selbst aus.
Ja, last but not least wollen wir nun natürlich etwas über den Künstler Karl Kluth erfahren, der dieses Gemälde im Jahr 1930 malte. David Albers hat sich mit der Biografie von Karl Kluth beschäftigt.
Karl Kluth lebte von 1898 bis 1972. Er studierte Kunst an der Akademie Karlsruhe und 1920 hat er von der Akademie ein Stipendium erhalten, womit er nach Hamburg reisen konnte. Dort wurde er Mitglied der Hamburger Sezession. Das war eine Vereinigung von Künstlern aus verschiedenen Bereichen, also Malerei, Architektur und so weiter. Und die Mitglieder der Vereinigung wünschten sich eine lebendige Kunstszene in Hamburg und bis zu ihrer Selbstauflösung im Mai 1933 unter dem Druck der Nationalsozialisten konnten sie viele Vorträge, Lesungen, Künstlerfeste und Jahresausstellungen realisieren.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie erfolgreich eigentlich Karl Kluth war.
Tatsächlich erhielt er in Hamburg erst wenig Anerkennung, sowohl von der Kunstkritik als auch von Kunstkäufern. Der Grund dafür war, dass die intensive Farbgebung in seinen Werken auf Unverständnis gestoßen ist und dementsprechend lebte er mit seiner Frau in recht schwierigen Lebensverhältnissen. Er musste sich mit vielen Nebenjobs durchschlagen, und während der Weltwirtschaftskrise war er sogar auf die Unterstützung der Künstlernothilfe angewiesen. Erst 1928 erhielt er auf einer Ausstellung in Berlin die erste Anerkennung, die auch in Hamburg Gehör fand. So schrieb der Herausgeber der Zeitschrift Der Kreis namens Ludwig Benninghoff über ihn: In Berlin sei Kluth der ganzen Kritik besonders aufgefallen als einzige genial veranlagte und gründlich arbeitende Natur. 1929 besuchte er auf einer Skandinavienreise Edvard Munch und danach arbeitete er einige Zeit mit ihm. Im Jahr 1933 sollte Karl Kluth als Lehrer an der Landeskunstschule arbeiten. Bevor er jedoch die Stelle antreten konnte, wurde er von der Kulturbehörde, die mittlerweile nationalsozialistisch funktionierte, entlassen. Kluths Gemälde namens Akt auf dem Sofa von 1933 nahmen die Nationalsozialisten zum Anlass, die 12. Ausstellung der Hamburger Sezession zwangsweise zu beenden. Die Begründung dafür lautete, es handelt sich bei dem Werk um Pornografie. Die Hamburger Sezessionsausstellung war die erste, die von der NSDAP in Deutschland verboten wurde. Trotz der politisch motivierten Angriffe, vor allem durch den Kampfbund für deutsche Kultur, konnte Kluth weiterhin ausstellen. Der Hamburger NSDAP-Bürgermeister namens Karl Vincent Krogmann fand Kluths Bilder nicht schlecht und im Juni 1936 konnte er seine Bilder in der Hamburger Kunsthalle ausstellen. Ein Kritiker schrieb 1935 sogar, Karl Kluth sei in der Vorhut der modernen deutschen Malerei. Der Maler selbst sah seine Situation skeptischer. Das sei alles sehr nett, aber man habe das Gefühl, dass man nur noch für die Kollegen male.
Sehr bemerkenswert ist, dass Karl Kluths Kunst einerseits auf absolutes Unverständnis bei den Nationalsozialisten stieß, wie wir gerade gehört haben. Auf der anderen Seite entsprachen aber einige Bilder doch auch anscheinend den Vorstellungen der Nationalsozialisten. Dazu gehört wohl auch das Gemälde Lob der Leibesübung im Gymnasium Alstertal. Soweit unsere Nachforschungen ergeben haben, ist dieses Gemälde eben nicht wie andere Gemälde in Schuhmacherbauten übermalt worden. Es ist schlechterdings undenkbar, dass ein solches Bild geduldet worden wäre, denn am Gymnasium Alstertal herrschte wie überall der braune Geist. So wurde 1933 etwa der Lehrer Fritz Neumann, der Kommunist war, der Schule verwiesen. Ich habe Herrn Nied gefragt, ob er sich erklären kann, wieso die Nationalsozialisten dieses Werk von Kluth duldeten.
Ja, ich bin kein Kunsthistoriker, aber ich glaube, dass man drei Aspekte berücksichtigen könnte, wenn man sich diese Frage beantworten will. Ich glaube, zum einen ist das Gemälde von Kluth, das bei uns in der Schule hängt, also nicht sehr abstrakt. Also es ist schon eine sehr naturalistische Darstellung und damit hat es wenig Gemeinsamkeiten mit der abstrakten Kunst, die Nationalsozialisten als entartet betrachtet haben. Zum Zweiten ist es, glaube ich, durchaus so, dass diese Ästhetik, die der Kluth verhaftet ist, durchaus Berührungspunkte hat mit den ästhetischen Prinzipien, die Nationalsozialisten in ihrer Kunst eben auch verwendet haben. Und zum Dritten ist es, glaube ich, so, dass dieses Gemälde als Ganzes in seiner Bildsprache auch in einem nationalsozialistischen Sinne deutbar ist. Also wenn man sieht, so junge Menschen brechen aus den Fesseln aus, überwinden die Mauern und starten einen Neubeginn, dann ist es, glaube ich, durchaus auch in dem Sinne deutbar, wie es die Nationalsozialisten gerne gehabt hätten, nämlich dass sie die Schöpfer einer neuen Zeit sind, dass sie diejenigen sind, die Deutschland in einen Neubeginn führen, dass sie gerade diejenigen sind, die vermeintlich die Jugend in eine bessere Zukunft führen. Und vor diesem Hintergrund ließ sich dieses Gemälde auch deuten oder vielmehr umdeuten. Und das mögen Gründe gewesen sein, warum dieses Gemälde eben nicht übermalt wurde.
Karl Kluth hatte also so eine Art Zwischenposition. Er war nicht verfolgt. Er durfte auch ausstellen, auf der anderen Seite konnte er aber auch nicht alle Gemälde veröffentlichen, die er wollte oder auch nicht die Kunst machen, die er wollte. Wie es ihm in der Zeit des Nationalsozialismus weiterging, das fasst für uns David Albers zusammen.
In den folgenden Jahren musste sich Kluth mit privatem Kunstunterricht und Bilderkäufen durchschlagen. Seit 1937 konnte er dann als Bühnenbildner an der städtischen Kieler Bühne arbeiten. Im Sommer 1940 fand er in Hamburg vorübergehend eine Stelle als Porträt- und Stilllebenlehrer. Im selben Jahr wurde er allerdings mit 42 Jahren zur Wehrmacht eingezogen. Nachdem er zunächst in Frankreich eingesetzt wurde, kam er anschließend an die Ostfront und geriet in sowjetische Gefangenschaft. 1949 durfte er nach Hamburg zurückkehren. Danach verarbeitete er seine Kriegserfahrung in dem monumentalen Gemälde Der Krieg. 1950 wurde Kluth in den Vorstand des Deutschen Künstlerbundes gewählt. Er malte weiterhin in Anknüpfung an den Hamburger Sezessionsstil teilstilisierte Figurenbilder und Porträts. Kluth lehrte von 1952 bis 1965 an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Nach der Pensionierung arbeitete Kluth in seinem Atelier am Hamburger Grindelhof frei weiter, bis Karl Kluth schließlich am 15. Dezember 1972 an Herzversagen in Hamburg starb.
Tja, liebe ZuhörerInnen, jetzt wissen Sie Bescheid über das Gemälde Lob der Leibesübung und seinen Erschaffer Karl Kluth, der übrigens nicht weit vom Alstertal auf dem Friedhof in Ohlsdorf seine letzte Ruhe gefunden hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Mitgliedern der Podcast AG, bei Selina und Carla aus der S3, bei Pauline und David aus der S1 sowie Julia Dietzmann und natürlich auch bei Herrn Nied. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie mal wieder rein bei Radio Alstertal.
Komm mal ans Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben, gleich da hinterm Wellblechzaun, da drüben auf dem Platz vor Aldi, haben sie unser Abbild im Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall. Aus, als